Hallo, ich bin Michael Schwalbach, Top-Management-Coach, Berater, Speaker und Buchautor für gute Führung und Kulturwandel. Was ich mich immer wieder frage, was macht gute Führung aus? Gerade im Wandel. Wie kann Führung zu mehr Inspiration und Fokus führen und die nötige Energie freisetzen? Und was bedeutet das dann für CEOs und Führende? Wie bleiben sie souverän inmitten von Komplexität und manchmal auch Chaos? In diesem Podcast gehe ich auf Spurensuche. Rausgekommen sind tolle Gespräche mit faszinierenden Führungspersönlichkeiten, die auch den Mut haben, den Menschen hinter ihrer Rolle zu zeigen. Viel Spaß beim Zuhören und lassen Sie sich inspirieren.
Live Leadership Talks. Führen und Wandel im Gespräch. Der Podcast über gute Führung. Mit Dr. Michael Schwalbach.
Im heutigen Live Leadership Talk spreche ich mit Martin Geskes, einem der Gründer des Architekturbüros Planquadrat, mit Hauptsitz in Darmstadt. Martin, schön, dass du dir die Zeit nimmst für unser Gespräch. Ich freue mich wirklich schon sehr darauf.
Das geht mir genauso. Ich freue mich auch.
Martin Geskes hat mit Studienkollegen vor fast 30 Jahren Planquadrat gegründet, ein Büro für Architektur und Stadtplanung. Was als Zusammenschluss von drei Studenten der Architektur in Darmstadt begann, ist mittlerweile ein veritabler Global Player mit Standorten in Darmstadt, Frankfurt und Berlin und Projekten in 24 Ländern auf der ganzen Welt, wenn ich richtig gezählt habe, von Ägypten bis Vietnam. Planquadrat hat mittlerweile ein breites Leistungsspektrum rund um die Architektur von Gebäuden und Landschaften und die Planung von Bauvorhaben. Das Büro beschäftigt ca. 170 Mitarbeiter. Martin, möchtest du noch was hinzufügen?
Das ist, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, was uns heute darstellt und ausmacht. Wir sind mit 170 Mitarbeitern inzwischen ein recht großes Büro, was es gilt, tagtäglich zu steuern.
Martin, ihr wart ursprünglich drei Architekten und seid mit eurem Büro auf mittlerweile 170 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gewachsen. Davon ein Frauenanteil von 60%.
Bestimmt, also mindestens 60%, vielleicht sogar etwas mehr.
Ja. Das ist aus meiner Sicht wirklich eine enorme unternehmerische Leistung. Also du hast wirklich meinen vollen Respekt dafür.
Danke, danke.
Ich habe selbst in meiner ersten Anstellung in einer Unternehmensberatung erlebt, wie schwierig es ist, als Expertenboutique schnell zu wachsen, ohne an Leistungskraft einzubüßen. Und vor allem ohne den Spirit zu verlieren, ne, der das Gründerteam ausmachte. Planquadrat hat mittlerweile 5 Partner und Partnerinnen. Ihr habt euer Wachstum, so beschreibt ihr es selbst, vor allem ermöglicht durch erstens klare Strukturen und Prozesse, zweitens die Gewinnung kompetenter Mitarbeitenden, drittens ein gut funktionierendes Wissensmanagement und last but not least eine gute Kommunikation mit den Auftraggebern und zwischen den Kollegen. Auf eurer Webseite schreibt ihr, dass klare Kommunikation und Vertrauen die Basis eures Wirkens sind. Und all dies kann natürlich nicht ohne entsprechende Führung entstehen, ne? Martin, wie habt ihr euch und wie hast du dich speziell in die Führungsrolle hineinentwickelt? Vielleicht magst du mal einige Meilensteine aus deiner Sicht schildern.
Da muss ich etwas ausholen. Ich habe nach meiner Schulzeit erstmal in Frankfurt studiert, an der FH, Architektur, 3,5 Jahre lang und wollte danach noch an die TU in Darmstadt Ähnliches oder das Gleiche studieren und das ging natürlich nur, indem ich parallel mein erstes Büro gründete, weil ich mich ja nicht anstellen lassen konnte wegen des Studiums. Das heißt, ich bin sehr früh, 1986, in die Selbstständigkeit gegangen, etwas blauäugig. Aber als Architekt hat man nur die gute Möglichkeit, selbstständig zu arbeiten. Und da begann eigentlich die Selbstständigkeit, indem man erste Bauherren gewinnen konnte, sie überzeugen konnte, mit einem zu arbeiten. Das ist ja auch schon ein eine gewisse Führungsleistung, indem man Kunden hat, die man an ihrem Bauvorhaben entlang führen muss, überzeugen muss. Und so habe ich gelernt, mit Menschen und für Menschen zu arbeiten eigentlich. Und sehr behutsam und achtsam mit deren Wünsche und Visionen umzugehen. Aber gleichzeitig eben aufgrund meiner fachlichen Qualifikation diese Ideen und Visionen in Baubares umzusetzen. Das war eigentlich so der Beginn. Und während des Studiums in Darmstadt ist mein Büro auch schon gewachsen damals. War ein kleines Büro mit einer Bürogemeinschaft, mit einer Kollegin zusammen. Aber wir hatten auch schon erste Mitarbeiter damals in Frankfurt, die für uns gearbeitet haben. Also auch da musste ich schon erste Führungstätigkeiten natürlich zugegebenerweise in einem kleinen Team vollbringen, aber das hat mich natürlich geformt als Führungsplayer, würde ich mal sagen. Ja. Und dann, als ich dann in Darmstadt fertig war, gab es für mich so eine Weggabelung, was soll ich jetzt machen, soll ich mich jetzt anstellen lassen, soll ich meine Selbstständigkeit weiterführen? Und dann kam ein glücklicher Umstand mir zu Hilfe in meiner Entscheidung, nämlich ich hatte am Schluss meines Studiums in Darmstadt meine beiden heutigen Gründungspartner kennengelernt, Herbert Elvers und Jörg Krämer. Und die kamen auf mich zu und mit der Idee, dass wir uns doch gemeinsam für ein Bauprojekt bewerben könnten in Mainz-Kastell damals. Und wir könnten ja so tun, als hätten wir ein Büro. Denn es gab eine Bauherrengruppe, die wollten gemeinsam einen Wohnhof bauen. Ein Thema, was auch heute extrem aktuell ist, wo also 8 Familien gemeinsam ein Wohnprojekt realisieren wollten. Eben nicht im Reihenhaus zu wohnen, sondern in einem gemeinschaftlichen Wohnprojekt. Und diese heterogene Bauherrengruppe suchte sich damals ein Architekturbüro und schauten sich insgesamt 10 Büros an. Und eins von diesen 10 Büros waren wir, also eigentlich kein Büro. Aber wir haben es irgendwie geschafft. Wir waren natürlich sehr chaotisch, würde ich mal heute sagen. Aber scheinbar hat genau das dieser Bauherrengemeinschaft so gefallen, dass sie sich nach mehreren Runden sich in der Tat am Schluss für uns entschieden hatten. Und wir hatten plötzlich das Problem, ich war damals schon fertig in Darmstadt, war auch natürlich schon aufgrund meines FH-Studiums in der Architektenkammer, aber meine beiden Partner waren noch Studenten. Und so hatten wir das Problem, wir hatten ein tolles Projekt und hatten aber wenig Ahnung und meine beiden Kollegen mussten noch ihr Studium zu Ende bringen. Und da begann, das war die Geburtsstunde von Plankwart. Und dann auch natürlich erste Mitarbeiter mussten akquiriert werden, weil das war für uns damals ein sehr großes Projekt, was am Ende auch sehr erfolgreich zustande kam, Preise gewonnen hat und das war eigentlich die Geburtsstunde von unserem Büro.
Wenn ich dich richtig verstehe, Martin, hast du Führung dann erstmal, ich sag mal eher unter dem Aspekt Learning by Doing weiterentwickelt für dich selbst. Ne? Du hast mir aber erzählt in einem Vorgespräch, und das finde ich sehr interessant, dass es dann irgendwann einen Moment gab, in dem ihr euch entschieden habt, euch, ich sag mal, externe Unterstützung zu holen, genau, um euch in Sachen Führung, Organisationsentwicklung weiterzuentwickeln. Und erzähl doch nochmal ein bisschen, also was es damit auf sich hat und was du vielleicht dann auch erlebt und gelernt hast auf dieser Reise.
Also wenn man zu dritt so ein Büro beginnt, wir haben uns natürlich dann damals uns einen Namen gesucht, Planquadrat war dann die Wahl, dann ist man fängt zu dritt an. Man hat überhaupt keinen Plan, keine Vision, wo das hinführen kann. Man hat sich entschieden, wir versuchen zu dritt gemeinsam als Architekten zu arbeiten. Und diese Kombination dieser drei Individuen, das hat sich dann recht schnell gezeigt, war ein sehr erfolgreiches Konzept. Erfolgreich deswegen, weil wir es irgendwie aufgrund der Chemie, aufgrund unseres Verhaltens, unserer Fähigkeit, Menschen zu überzeugen, mitzunehmen, erfolgreich waren in dem Versuch, Projekte zu akquirieren. Und das ist ja das Grundlegende bei einem Architekturbüro, dass man es schafft, Bauherren oder Menschen davon zu überzeugen, mit einem zu arbeiten oder ja, einem Aufträge zu geben. Und das wiederum hat zur Folge, dass man Mitarbeiter benötigt. Ja, völlig klar, man kann nicht alle selbst machen. Man muss ja auch akquirieren, man muss ein Büro führen. Und in dem Moment, wo wir Mitarbeiter eingestellt haben, am Anfang wahrscheinlich eher als freie Mitarbeiter, aber dennoch gebunden haben in unserem Büro, kam für uns die Frage recht schnell auf. Wir sind alles drei recht gut ausgebildete Architekten. Wir haben auch die ganz gute Qualität, aber Teamführung oder das Aufbauen von Organisationen, das haben wir nicht gelernt im Studium. Das war ja kein Fach.
Ja.
Und da haben wir sehr schnell gemerkt, da kommen wir an unsere Grenzen. Und wenn wir da nicht von Anfang an etwas tun, um uns dort externe Hilfe zu holen, um uns fortzubilden, dann geht das schief. Dann funktioniert das nicht. Und wenn das Team noch so klein ist, 3-4 Leute, es muss geführt werden, es muss klar sein, wie es funktioniert. Und deswegen haben wir sehr, sehr früh schon vor 24 Jahren schon einen Organisationsberater akquiriert und beschäftigt für uns, der uns dann seit damals eigentlich immer wieder berät. Entweder uns drei als Partner damals oder auch das gesamte Büro.
Gibt es aus deiner Sicht in der Zusammenarbeit mit diesem Organisationsberater, wenn du mal zurückschaust auf die Zusammenarbeit, ganz bestimmte Momente oder Highlights, wo du sagen würdest, oh, das ist mir heute noch in Erinnerung, oder das waren so Weichenstellungen für die Art und Weise, wie wir miteinander als Team, als Führungsteam arbeiten und wie wir eben auch unsere jungen Kollegen, die wir einstellen, wie wir die führen.
Genau, da kann ich mir ganz gut daran erinnern. Zum einen haben wir die Suche nach einem Organisationsberater begonnen, nachdem wir schon 4-5 Jahre ungefähr als Büro gearbeitet haben und schon erste Mitarbeiter hatten. Und wo jeder so seinen Stil gefahren ist, auch jeder der drei Partner. Das war ja, die drei Partner sehe ich immer als Keimzelle, die funktionieren muss, wenn ein Büro funktionieren möchte. Ja. Und da kann ich mich sehr gut erinnern, dass der Organisationsberater erstmal angefangen hat, uns drei zu beleuchten. Unsere Leistung, unsere Zusammenarbeit zu beleuchten, zu gucken, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen, wie sehen wir uns gegenseitig, welche Stärken sehen wir bei dem anderen, welche Schwächen sehen wir bei dem anderen. Also es war erstmal eine Reise zum Ich, die auch sehr neu war für uns und auch nicht so einfach war. Denn man hat ja so seinen eigenen Stil und man fährt zu seinen Stiefeln und damit ist man auch erfolgreich.
Ja.
Und jetzt kommt plötzlich einer und sagt, Moment mal, du hast an der und der Stelle hast du eine Schwäche, die würde ich dir empfehlen, nicht abzustellen, aber daran zu arbeiten, um den Erfolg des Unternehmens nicht zu gefährden. In meinem persönlichen Fall kann ich das gerne erzählen. Es war so, dass zum einen dieses Dreigestirn ein 2-1-Verhältnis war. Die beiden Partner, die ich gefunden hatte an der Uni, waren viele Jahre ein Team. Und ich war natürlich alleine. Und wir haben uns dann zusammengetan. Deswegen war ich immer der alleine auch Entscheidungen getroffen hat. Und die anderen beiden waren eher so ein Team. Und das war unsere Zusammenarbeit, was erstmal kein Problem war für uns, aber es wurde immer wieder deutlich. Und mein persönliches Problem war, dass ich sehr schnell war in meinen Überlegungen, dass ich auch sehr schnell war in meinen Entscheidungen und dass ich manchmal zu schnell war und nicht das Team mitgenommen habe. Mhm. Und das habe ich auch erkannt als echte Schwäche, weil, wie ich inzwischen weiß, auch wenn ich Entscheidungen schon getroffen habe, ich dennoch dem Team die Chance geben muss, das mitzuentscheiden und durch das Einbinden des Teams auch Aspekte nach vorne treten, die mich auch in meine Entscheidung beeinflussen, mhm. die positiv sind. Und das war so entscheidend für mich persönlich in dieser Beratung, die wir dort hatten. Und die anderen Partner hatten andere Themen und andere Stärken und Schwächen, aber das auf mich bezogen war das. Mhm. Ich war sehr schnell, auch manchmal zu schnell und habe auch andere Meinungen nicht so gelten lassen, weil ich eben schon eine Entscheidung für mich getroffen hatte. Weil ich immer so der Einzelkämpfer auch war. Mhm. Und das habe ich aber gelernt, das langsamer anzugehen. Ich habe natürlich in meinem Kopf schon Ideen, wie es weitergehen könnte, aber ich lasse mich auch auf dem Weg jetzt vom Team, sei es von den Kollegen, aber auch vom Team im Büro, auch beeinflussen und höre mir an, was da noch für Ideen und Vorschläge mhm. sind. Und das fand ich sehr spannend.
Ja, das findet man ja sehr häufig, dass Führende ein gewisses Tempo haben und das Tempo sozusagen der Mannschaft, der Gruppe gelten zu lassen und da einen Moment auch mal zu warten. Das ist für viele eine echte Herausforderung. Und ja, toll, dass du das.
Aber es ist trotzdem auch wichtig, dass man immer ein, zwei Schritte vorausdenken kann. Das gehört eben auch zur Führungsposition dazu, ja. bin ich überzeugt. Ja. Denn unser Job, der macht es ja aus, wenn man in Diskussionen mit Kunden ist, mit Bauherren, sehr, sehr schnell auf Einflüsse, auf Einwände reagieren kann und mit neuen Ideen aufwarten kann. Also wir können es eigentlich nicht erlauben, dass es zu einer Situation kommt, wo der Kunde etwas einen Einwand hat und man sagt, und man sagen muss, ja, dann geht's halt nicht. Das geht nicht. Mhm. Man muss dann in der Lage sein, sehr schnell umzudenken. Und das kann man eben nur machen, indem man schon vorher im Kopf verschiedene Möglichkeiten austariert hat, wie es weitergehen könnte, wenn bestimmte Einwände kommen. Also so ein bisschen hochkomplex, aber es ist halt so, ja. Und das ist ganz wichtig.
Martin, du sprachst davon, dass ihr auch über eure Schwächen gesprochen habt. Die stärkenbasierte Betrachtung ist ja sehr, ich sag mal, in Mode gekommen oder ist sehr weit verbreitet. Das heißt, ich kümmere mich gar nicht so sehr um die Schwächen, sondern gucke auf das, was ich als Stärke habe und versuche, das aufzubauen und zu erweitern. Ich bin da eher skeptisch, weil ich auch sehe, dass beispielsweise im Leistungssport passieren die großen Verbesserungen dadurch, dass man sich auf die Schwächen konzentriert und schaut, okay, wie kann ich die verändern und verbessern? Und wenn ich das jetzt so höre, habt ihr euch auch mit euren Schwächen auseinandergesetzt und an denen dann auch konkret, ich sag mal, gearbeitet? Mhm. Ja?
Und wenn ich mir heute die alten Aufzeichnungen von damals anschaue, die Schwächen sind immer noch da. Aber sie sind offen und sind transparent. Man kann drüber reden, immer wieder. Ja. Und man wird auch daran erinnert, daran zu arbeiten. Und das ist natürlich, eine Schwäche ist nicht etwas, was man abstellen kann so einfach. Das ist irgendwie so mit einem verbunden, so eng. Mhm. Aber man muss drüber sprechen. Ja. Und wenn ich die Schwächen, die ich damals meinen beiden Partnern zugeschrieben habe, mir anschaut, dann sind die auch heute noch da, genauso wie wahrscheinlich meine Schwäche, aber wir können drüber reden, offen und transparent und können damit umgehen. Und das ist das Wichtigste. Also.
Da bin ich auch der Meinung, dass Transparenz eben enorm wichtig ist, insbesondere eben auch im Top-Team, weil das natürlich sich mehr oder weniger explizit oder implizit dann auf die Organisationskultur auswirkt. Also es gibt ja, ich glaube, ich hatte in einem anderen Podcast schon mal davon gesprochen, dieser Ray Dalio, der ein ganz tolles Buch geschrieben hat, das heißt Principles, wo es um Prinzipien geht des Lebens und auch des Arbeitens. Dalio ist Gründer eines sehr, sehr großen Hedgefonds in Amerika Und der spricht von radikaler Transparenz, ne? Wo jeder sehr viel über den anderen weiß. Das würde bei uns in der Fläche und in der Tiefe so nicht möglich sein, wegen Gewerkschaft und Datenschutz und so. Aber dass man eine gewisse Transparenz darüber hat, wie man den anderen einschätzt und wie man von den anderen auch eingeschätzt wird, das halte ich schon für sehr, sehr wichtig, um eine gute Zusammenarbeit dann auf Dauer auch zu gewährleisten.
Ja, und aufbauend darauf hat er natürlich dann auch das gesamte Team immer wieder beraten. Ja.
Ja.
Wie kann man ein Team aufbauen? Welche Rollen spielen die einzelnen Personen? Wie kann man Hierarchien aufbauen? Hierarchien sind wichtig, aber in unserem Fall sind sie sehr flach. Das war uns immer sehr wichtig. Und das war, wir haben so eine eigene Bürokultur, die natürlich jetzt mit so vielen Mitarbeitern immer schwieriger wird, auch durchzuhalten. Oder wir kriegen auch ständig neue Mitarbeiter, die von dieser alten Kultur nicht so viel mitbekommen haben oder mitbekommen. Und das ist so unsere Herausforderung eigentlich heute, dass man, weil die Kultur ist sehr gut, ist mit einer sehr flachen Hierarchie. Ich habe sehr viel Kontakt zu den Mitarbeitern. Bei so vielen Mitarbeitern ist es schwierig, jeden auch mit Namen zu kennen. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber es ist leider so. Ja. Vor allen Dingen auch mit 3 Standorten. Aber man muss sich einfach wirklich Mühe geben, dort tagtäglich irgendwie auch Menschen zu treffen im Büro. Ja, das ist ganz wichtig.
Was würdest du denn sagen, was eure Kultur ausmacht? Also du hast gerade schon davon gesprochen, dass ihr euch irgendwie so, na, ich weiß nicht, ob es auf Augenhöhe ist, vielleicht ein bisschen viel gesagt begegnet. Nee,
würde ich schon sagen, ja.
Okay.
Also,
gibt es sonst noch Aspekte?
Generell ist so unsere Überzeugung, dass jeder Mensch ist gleich. Also klingt jetzt ein bisschen abgedroschen, aber es gibt keinen Unterschied zwischen einem Projektmanager und einem Praktikanten.
Okay.
Also ja. Mit jedem wird gleich kommuniziert und gleich gesprochen. Und die Kultur ist sehr familiär bei uns. Wir haben immer wieder auch Aktionen gemacht mit dem gesamten Team. Wir haben viele Reisen unternommen. Wir haben einmal ein Chorwochenende gemacht mit dem gesamten Team, von dem sie nichts wusste. Und haben immer versucht, neben der Arbeit auch gemeinsam Spaß zu haben eigentlich. Das so, also kann man so zusammenfassend sagen. Und auch die Pandemie hat natürlich dort auch eine große Lücke gerissen, die uns dann nicht gut getan hat, aber jetzt versuchen wir das wieder aufzuholen oder wieder diese Lücke zu schließen.
Du hast gerade so im Nebensatz gesagt, Hierarchie ist wichtig. Wenn es bei euch auch eher eine flache Organisation ist. Nun gibt es ja, ich weiß nicht, ob dir das so bekannt ist, so eine große Diskussion um Selbstorganisation. Also eigentlich gar kein Chef, sondern die Kollegen sollen das untereinander regeln, im Miteinander die besten Lösungen finden. Und der Chef ist nicht mehr so der Chef, dass er qua Rolle die Ansage macht, sondern er gibt sich mehr aus einer fachlich und menschlichen, Autorität. Wie stehst du dazu oder wie steht ihr dazu?
Das funktioniert bei uns eher nicht, würde ich sagen, so ein Ansatz. Wir haben immer permanent zwischen 60 und 70 Projekte laufen, parallel. Ja. Der Kunde, also unser Bauherr, verlangt von uns eine starke Führung für sein Projekt. Also er will einen Projektsteuerer oder einen Projektmanager oder einen Projektleiter haben, der nur für ihn da ist, der immer ansprechbar ist, der auch nicht wechselt, wenn möglich, während seines Projektes. Das wird gefordert von unseren Kunden, weil er einfach eine Zuverlässigkeit haben möchte, jemanden, auf den er zugreifen kann. Und das wiederum bedarf einer klaren Führung für alle unsere Projekte. Jeder Partner ist immer für ein Projekt zuständig. Also jeder Partner von uns hat 10, 15 Projekte, für die er zuständig ist, für die er auch ansprechbar ist für den Bauherrn. Das wissen die auch. Deswegen sind wir auch nicht größer wie 170. Das ist wirklich das absolut Maximale, was für uns noch handelbar ist. Wir könnten auch 300 Mitarbeiter sein, aber dann verlieren wir den Kontakt zu unseren Kunden, zu unserem Bauherrn. der uns aber sehr extrem wichtig ist. Ja. Wir wollen auch für die da sein. Wir wollen ansprechbar sein. Es gibt immer wieder mal Themen, wo das Telefon klingelt und der Kunde ist dran und sagt, da gibt's ein Dilemma, da gibt's ein Problem, bitte kümmere dich drum. Und das wollen und müssen wir zusagen und das wollen wir auch so leben. Ja. Und genauso muss eben jedes Projekt seinen Projektleiter haben, seinen Projektmanager mit einem Team dahinter.
Genau. Was sind die drei wichtigsten Erkenntnisse, die du speziell mit Blick auf Führung gelernt hast oder die drei Dinge, die du vielleicht gelernt hast, wenn du das mal so ein bisschen Revue passieren lässt?
Der erste, der ist vielleicht nicht ganz so ernst zu nehmen, aber das war am Anfang unseres Büros, war ich konfrontiert. Ich hatte zwei Partner, die noch Studenten waren. Wir hatten ein Projekt, was sehr anspruchsvoll war. Wir hatten auf der anderen Seite 16 Bauherren, 8 Familien mit Kindern. Und ich stand dort und war der Architekt mit wenig Erfahrung. Und ich musste viel bluffen. Deswegen sage ich, das darf ich nicht so ernst nehmen, aber das war ein Teil meiner Rolle, die ich damals eingenommen habe. Und dadurch habe ich geführt und habe Unkenntnis teilweise überspielen müssen.
Okay. Mhm.
Aber ich habe es natürlich nicht so getan, dass ich mich in irgendeine Krise rein manövriert habe, sondern ich wusste schon, was ich bluffen kann und was ich nicht bluffen kann.
Ja, ich glaube, das ist die Kunst, ja.
Nur ich musste meinen beiden Partnern, die Studenten waren, eine Sicherheit geben, dass wir dieses Projekt stemmen. Das Gleiche muss ich den Bauherren geben. Ich war also in der Rolle, wo ich manchmal nicht wusste, was ich eigentlich antworten soll, aber wo ich es irgendwie geschafft habe, allen beteiligten Seiten eine Sicherheit zu geben, die keinen Zweifel aufkommen ließ. Das ist manchmal wichtig in der Führungsrolle.
Also
das
glaube ich auch. Absolut. Auch also auch. Wenn ich das mal so zusammenfassen darf, ist Sicherheit ausstrahlen, ist Sicherheit vermitteln, selbst wenn man innerlich eine gewisse Unsicherheit spürt und auch nicht alle Informationen zur Verfügung hat, vielleicht noch nicht ganz sicher ist, wie handle ich das mit den fachlichen Inputs und so, ne? Das ist, halte ich auch für einen wesentlichen Punkt von Führung, absolut.
Ja. Das zweite ist natürlich, das sind diese Themen wie Achtsamkeit. Ja, dass man genau immer wieder nachschaut, was passiert im Team.
Ja. Ja.
Was passiert da? Gibt es vielleicht irgendwelche Missstände oder gibt es irgendwelche Unzufriedenheiten?
Wie machst du das Nachschauen?
Indem ich viel mit Menschen spreche. Also ich setze mich häufig auch neben meine Mitarbeiter und schwätze mit denen ein bisschen und frage so, wie läuft. Und ich kriege dann vieles auch raus oder mit. Man muss sehr aufmerksam sein, auch so Zwischentöne mitbekommen, auch im Flur, wenn da irgendwas gesprochen wird. Da kann man vieles mitbekommen, was man aufgreifen kann und dem man nachgehen kann. Häufig ist es eben auch kein Problem, aber man kriegt vieles mit. Ja, und diese Achtsamkeit ist extrem wichtig.
Du bist ja auch Chorsänger.
Ja.
Und ich wage die Behauptung, dass das Chorsingen ja auch diese Fähigkeit mit ausbildet, auf andere zu hören, in so einer Vielstimmigkeit irgendwie auch seinen Beitrag zu leisten, ohne sich zu weit in den Vordergrund zu stellen. Also zu gucken, wo ist mein Part, wo ist meine Rolle, was, ne, und zu hören, was mit anderen, wo die anderen gerade sind. Ne? Und ich denke, das so ein geschultes Ohr ist dann natürlich schon hilfreich, wenn man mit Menschen spricht.
Absolut. Ne? Absolut. Ja, der Chor ist eigentlich die perfekte Form des Teams. Ja, kann man sagen, es kommt auf jeden drauf an. Jeder hat seine Stärken, Schwächen. Jeder wird geachtet von dem anderen. Jeder hört jedem zu. Wenn man das bewerkstelligt, jeder für sich, dann kommt ein wunderbares Ergebnis raus. Oder kann ein wunderbares Ergebnis rauskommen.
Ja. Ja, ich habe das mal erlebt in einem Chor, das war so eine, das war so ein Camp. Da war für mich faszinierend, ich sage jetzt mal ganz überspitzt, dass aus 20 Nichtsängern ein toller Chor kam. Und das war irgendwie total faszinierend, dass jede Stimme für sich, wo ich dachte, einschließlich meiner. Und als wir dann zusammen kamen, unter einer entsprechenden Dirigentschaft, sage ich mal, wurde das zum Schluss ein Ergebnis, wo wir alle sagten, schon interessant, schon toll. Jetzt sind wir ein kleines bisschen stolz, dass wir Teil dieses Chores sind. Ja.
Ein anderes Bild, ein musikalisches Bild ist, was unser damaliger Organisationsberater uns immer wieder mal vorgespielt hat, ist Maxi Spanier. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst.
Nein.
Ein alter Jazzer aus den 20er, 30er Jahren.
Ja, ja.
Da kannst du eigentlich jedes Stück nehmen. Das ist ein Ensemble, was zusammen ein Stück spielt. Und immer wieder gibt es Phasen, wo einer zum Solo ansetzt.
Ja.
Und alle anderen halten sich zurück und hören dem zu, der jetzt gerade ein Solo spielt.
Ja.
Und der Solo spielt, der macht jetzt irgendwas Eigenes, weiß aber, das Team hinter sich, er ist gesettelt, er ist sicher, denn er kommt dann wieder zurück von seinem Solo und reiht sich wieder ein. Und dann kommt der Nächste dran und macht sein Solo. Das ist ein wunderschönes Bild, finde ich.
Toll, toll. Ja, und ist ein kleiner für die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht an der Stelle, wenn es Sie interessiert, was Führung mit Jazz zu tun hat, dann würde ich den Podcast mit dem Alexander Lichtenberg empfehlen, denn der ist ja nicht nur Vorstand einer großen Asset-Management-Gesellschaft, sondern auch professioneller Jazzmusiker. Und mit dem habe ich mich sehr ausführlich darüber unterhalten, was Führung und Jazz miteinander zu tun haben. Ne?
Interessant.
Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen. Vielleicht noch ein Aspekt?
Transparenz ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Es gibt nämlich auch Gerüchteküchen in Teams auch, ja. Wenn man mit einem mal spricht, dann kriegen das andere mit. Die machen sich dann ihre Gedanken, warum mit dem gesprochen wurde und nicht mit sich selbst und so. Also ganz wichtig ist eine Transparenz. Wer hat was zu sagen in einem Team auch? Und möglichst häufig auch Teamsitzungen machen. Um einfach alle auf den gleichen Stand immer zu bringen. Und ganz offen mit den Themen einfach umgehen, das ist ganz wichtig.
Ja. Zusammengefasst, klare Rollenverteilung, klare Ansprache, innerhalb des Teams und auch gegenüber dem Kunden, zuhören und reden, also was mit dem Zuhören ja zu tun hat, reden und zuhören und Transparenz.
Und Sicherheit geben.
Und Sicherheit geben.
Genau. Führung.
Und Sicherheit geben.
Genau.
Ne? Martin, habt ihr in eurem Partnerkreis eine Rollenverteilung, explizit oder implizit? Und wo siehst du da vielleicht deinen Schwerpunkt in der Führung?
Wir haben keine so explizite Rollenverteilung, würde ich nicht sagen. Es gibt Schwerpunkte, die der eine oder andere hat, auf jeden Fall. Der Herr Krämer kümmert sich sehr stark ums Personal, um Personalfragen. Der Herbert Elfers ist so im Entwurf zu Hause, im Wettbewerb macht er viel. Und ich bin irgendwo dazwischen, kann man sagen. Also ich bin auch im Personalbereich stark unterwegs, mache aber auch Entwürfe viele. Also da gibt es keine so eine klar abgegrenzte Rollenverteilung, würde ich nicht sagen. Jeder hat so seine Themenkomplexe auch, seine Kunden auch. Unser wichtigstes, eines der wichtigsten Themen ist ja die Akquisition von neuen Projekten, damit das Projekt, dass das Büro eben am Laufen hält.
Klar.
Das ist ganz wichtig. Und die bürointernen Themen, die laufen dann eben mit und müssen eben entsprechend bearbeitet werden.
Du und deine beiden Weggefährten vom Gründerteam arbeitet ja nun schon fast 30 Jahre zusammen. Und wie in einer Ehe fragt man sich dann, wie schafft ihr es, so lange zusammen zu bleiben und dabei gut zu funktionieren?
Das fragen wir uns manchmal auch. Das ist richtig, ja. Ich glaube, in unserem Fall hängt das ganz stark zusammen, wo wir alle drei herkommen. Ja? Wir kommen alle drei aus relativ überschaubaren Feldern. Ich bin einer von 5 Söhnen. Meine Eltern haben das irgendwie geschafft, die alle durchzubringen und ihnen eine gute Schulausbildung und Studium zu finanzieren. Aber einfach war das mit Sicherheit nicht. Und ähnlich aus ähnlichen Verhältnissen kommen meine beiden Partner. Mhm. Das heißt, wir haben eigentlich das Büro komplett aus dem Nichts aufgebaut, was ich heute auch so nicht mehr machen würde. Aber das war damals blauäugig und wir wussten es auch nicht besser, muss man einfach sagen. Man kann so ein Büro ohne Startkapital eigentlich gar nicht gründen.
Sagt ihr, der es gemacht hat?
Das wissen wir heute. Darunter haben wir jahrelang gelitten, wirklich gelitten, finanziell gelitten.
Ja.
Die ersten Jahre haben unsere Mitarbeiter deutlich mehr verdient wie wir selbst. Es ging nicht anders. Wir konnten einfach uns kein Geld entnehmen. Wir mussten alles ins Büro stecken. Und das hat uns irgendwie zusammengeschweißt, uns geformt. Wir haben sehr viel Glück mit unseren Ehefrauen gehabt, die allesamt auch mitgezogen haben. Und was ganz wichtig war, wir haben uns alle drei nicht persönlich nicht so ernst genommen als Person, sondern für uns war immer das Team das Wichtigste, also das Team dieses Dreier-Team, ja.
Ja.
Das war für uns an Nummer eins gestanden.
Okay. Ohne dass ihr dafür eine externe Hilfe groß gebraucht hättet.
Nein,
das ist schon der Teamgeist, aus dem das auch mit entstanden ist.
Genau,
ah, ja.
Genau. Nee, das haben wir von Anfang an, das hat sich so ergeben, dass wir alle drei ähnlich gepolt waren. Und nicht so sehr an uns gedacht haben, sondern eher an das Büro und ans Team und ans, wie wir das Büro aufbauen. Natürlich haben wir alle drei eine wichtige Rolle gespielt, aber wir waren stark als Team. Jetzt immer wieder auf dieses Bild, dieser Jazz-Soli mit den Solis zwischendurch.
Ja, ja, ja.
Das ist völlig klar. Mhm. Jeder steht immer beim Kunden und akquiriert ein Projekt und holt es vielleicht ran.
Ja.
Aber alles auf dem Teppich der Gemeinschaft, sag ich mal. Ja. Und das ist das Schöne gewesen.
Schön, ja, schön. Ihr seid Profis in der Gestaltung von Räumen. Klar, als Architekten, ne? Inwieweit legt ihr dann bei euch selbst Wert auf Raum? Also zum Beispiel Förderung von Kreativität, Gestaltung von New Work-Prozessen und solche Sachen?
Also wir legen großen Wert auf Raum in dem Sinne, dass wir uns Raum geben.
Was heißt
zum
das?
Zum einen.
Ja.
Also wir haben von Anfang an hat jeder die absolute Freiheit gehabt, das zu tun, was er will, was er meint, machen zu müssen. Also bei uns gab es in der Dreiergemeinschaft nie irgendwie einer, der gesagt hat, du hast so und so viel Urlaub gemacht, jetzt mache ich so und so viel Urlaub.
Ja, ja.
Oder du kommst morgens erst um 10 oder um 9 und ich komme schon um 8 und oder du hast den Auftrag reingeholt und den Umsatz gemacht und den Gewinn gemacht und ich habe aber mehr gemacht. Das gab es bei uns nicht. Das war so extrem wichtig, dass wir alle drei darüber nicht sprechen. Mhm. Es gab keinen Vergleich in irgendeinem Thema. Umsatz, Gewinn, Urlaub, Arbeitszeit, nichts. Das heißt, wir haben uns allen dreien den Raum gelassen. Mhm. Das ist das Erste, wenn man an Raum denkt. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum es uns immer noch gibt. Wir kennen viele Büros, die sich mit uns zeitgleich oder danach oder davor gegründet haben. Dreierkonstellationen. Die haben alle nicht überlebt. Die haben alle zu stark aufgerechnet, was der Einzelne leistet.
Ja, das ist interessant. Ja,
und das haben wir nie gemacht. Bis heute nicht.
Ja. Kann man ja auch.
Es interessiert uns nicht.
Ja.
Ganz einfach. Ja. Es interessiert, wenn heute einer der drei Partner oder einer der fünf Partner sagt, ich brauche ein halbes Jahr, dann sagen wir ihm, toi, toi, toi. Wir freuen uns, wenn du wieder zurück bist. Aber wie cool. Das vom Gewinn, von der Gewinnverteilung, spielt überhaupt keine Rolle. Er ist Partner. Wenn er das braucht, dann braucht er das. Dann braucht er den Raum. So ist jetzt in Raumerklärung anders wie deine Frage etwas.
Ja, meine Frage war offen. Das ist das Thema Raum Kulturentwicklung oder in Teamentwicklung. Ja, ja, finde ich absolut spannend.
Also, ja, ja. Und jetzt zu dem eigentlichen Raumthema. New Work ist ein Riesenthema, was immer wieder an uns herangetragen wird, was uns im Moment auch sehr stark umtreibt. Wir beraten viele Firmen. im Bereich New Work. Das liegt zum großen Teil daran, dass natürlich Work-Life-Balance das Thema immer stärker in unsere Gesellschaft einzieht. Die Menschen gucken sehr viel stärker dahin, wie sie arbeiten, unter welchen Bedingungen sie arbeiten. Hinzu kommt dieser enorme Fachkräftemangel, den wir in Deutschland haben. Die Firmen müssen, speziell wenn sie nicht in den Ballungszentren sitzen, sondern irgendwo auf dem Lande, müssen für extrem interessante Arbeitswelten sorgen, damit sie Fachkräfte zu sich ziehen können. Das ist einfach so.
Ja.
Und es gibt viele Firmen, viele große Firmen auch, die auf dem Lande sitzen irgendwo, wo man dreimal überlegen muss, ob man da hinziehen möchte oder hingehen möchte. Aber das geht eben nur, indem man das Arbeitsumfeld schafft, was interessant ist. Und das sind diese New Work Spaces, sag ich mal. Und da sind wir in der Beratung von vielen Firmen unterwegs, um da maßgeschneiderte Konzepte, wo wir auch mit den Bediensteten oder mit den Angestellten sehr viel kommunizieren, Workshops machen. Und da kommen immer sehr interessante Lösungen raus. Ja.
Und bei euch? Bei Planquadrat?
Bei Planquadrat, wir haben eine sehr flache Hierarchie. Wir haben natürlich angestoßen durch die Pandemie, wo es viel um mobiles Arbeiten ging. Es gab bei uns auch in der Pandemie einige Mitarbeiter, die mobil gearbeitet haben, aber 80% der Mitarbeiter kamen jeden Tag ins Büro. Und die wollten es auch. Die wollten nicht zu Hause sitzen. Nun haben wir aber angestoßen durch die Erfahrung der Pandemie gesagt, wir können Mitarbeitern einen Tag, maximal zwei Tage die Woche mobiles Arbeiten zugestehen. Das wird zum Teil auch angenommen, zum Teil auch nicht. Die meisten wollen im Büro sitzen, wollen den Kontakt zu ihren Kollegen haben. Was wir sehr schön finden, ja, weil das ist auch eigentlich die Arbeit, die wir bevorzugen, im Büro mit dem Team zusammensitzen. Kurze Wege, natürlich hat das Zoomen, wie man sagt, schon auch einige Vorteile gebracht, muss man sagen, weil wir auch an drei Standorten sitzen, zum Teil auch an drei Standorten an einem Projekt arbeiten. Das kann man eben durch das Zoomen sehr, sehr gut bewerkstelligen. Aber auch mit Kunden wird sehr viel digital besprochen. Da spart man viel Zeit und Geld. Durch weniger Reisen, das war schon auch ein Riesenvorteil. Wir für uns, wir wollen jetzt auch flexibleres Arbeiten bei uns etwas einführen. Wir fangen das an bei den Partnern.
Ja.
Wir haben ein Partnerzimmer, wo wir jetzt in Kürze einen großen Tisch aufstellen werden, an dem man sich sehr flexibel sich seinen Platz suchen kann, jeden Tag. Und gemeinsam dort sitzt und sich austauschen kann und arbeiten kann.
Und die Partner freuen sich da auch schon drauf, oder?
Ja absolut.
Tatsächlich, ja?
Ja, absolut. Okay. Ja. Ja gut, wir haben schon immer eine Kultur gehabt, dass die drei Gründungspartner sitzen seit 29 Jahren in einem Raum zusammen.
Was denn? Keine Einzelbüros?
Nein.
Keine Eck-Einzelbüros als alles, Gründer, der es geschafft hat?
Nee, wir haben alle, sitzen immer in einem Raum zusammen, haben immer zusammen gesessen, haben uns auf die Art und Weise auch auf sehr kurzem Wege über neue Sachen informiert, sehr viel mitbekommen voneinander und kurze Besprechungen halten können. Also das ist für uns die Kultur, die eigentlich jetzt auch durch dieses flexible Arbeiten eigentlich propagiert wird, kann man sagen.
Und gibt's bei euch denn dann auch sowas wie Rückzugsorte, wenn man mal seine Ruhe haben will, in Ruhe nachdenken will über Dinge?
Wir haben flankierend zu unserem Partnerzimmer haben wir natürlich sogenannte Konferenzräumchen, wo man dann sich zurückziehen kann und zu Zoom-Konferenzen, damit man die anderen nicht stört, wo man auch zu zweit sich mal reinsetzen kann, was besprechen kann. Das haben wir auf jeden Fall auch. Ja.
Du hattest schon das kurz angerissen, aber es interessiert mich nochmal an einem anderen Aspekt, die Entwicklung bei euren Kunden, was das Thema Raumkonzepte betrifft. Du hattest ja schon gesprochen von Work-Life-Balance-Aspekten, die in einer Rolle spielen, War for Talents und so, also wenn es um die Talente geht. Mich würde interessieren, ob bei den Kunden auch dieser Zusammenhang zwischen Performance, also Kreativität, Konzentration und solche Dinge und Raumgestaltung stärker gesehen wird, als es vielleicht früher der Fall war.
Ja, das kann man schon sagen. Es fing ja an eigentlich vor 15 Jahren mit diesem sogenannten Kombibüro, ne? Wo also eine normale Bürostruktur aufgebrochen wurde, indem man kleine Denkzellen gebaut hat, mit Glaswänden, also kleine Kleinsträume, wo einzelne Personen drin saßen, die dort konzentriert arbeiten konnten. Wenn die Tür geschlossen war, durfte man nicht stören. In der Regel stand sie auf, da konnte man reinlaufen und den Mitarbeiter ansprechen. Und dadurch, dass man diese Arbeitsbereiche so klein gehalten hat, hat man plötzlich Fläche gewonnen, die man gemeinschaftlich nutzen konnte. Also für eine Kaffeeecke oder für einen Besprechungsstand. Also es gab auch keine großen Besprechungsräume. Man hat sich im Stehen ausgetauscht, um das halt möglichst kurz zu halten. Ja. Und das hat sich aber noch stärker dazu entwickelt, dass man neben den eigentlichen Arbeitsbereichen jetzt Flächen zur Verfügung stellt, die für andere Aktivitäten auch genutzt werden können. Also es gibt dann Lounge Areas zum Beispiel, wo man sich mal rein in Sessel reinfallen lassen kann, wo man auch sich mal gemeinsam aufhalten kann. Oder es gibt sogar eine Bücherecke. Oder es gibt verschiedene Bereiche, die mit dem Arbeiten jetzt vielleicht nicht so direkt was zu tun haben, aber die einen, oder es gibt einen Kickerraum, den haben wir zum Beispiel auch seit über 20 Jahren bei uns, ja, Kickerraum. Wir haben inzwischen auch bei uns einen Clubraum, ja, also wo, nicht der Club, wo man abends reingehen kann, wo die Mitarbeiter sich abends noch treffen und ein Glas Wein trinken oder auch ein Bier. Oder mal grillen, wir haben eine Terrasse, wo man auch grillen kann. Also, das sind so diese Bereiche, die das Arbeiten dann am Ende ausmachen letztendlich. Ja. Und das ist schon wichtig.
Große Projekte benötigen die Zustimmung unterschiedlicher Interessengruppen. Ne? Für das Büro von Norman Foster war das ja wohl auch ein jahrelanger kommunikativer Kraftakt, bis er die Reichstagskuppel in Berlin bauen durfte. Und Daniel Libeskind, der den Architekturwettbewerb für Ground Zero in New York gewann, musste aushalten, dass er nicht nur gefeiert, sondern auch gescholten und geflattert wurde, ne, wie die Presse einmal schrieb, bis er das Bauwerk dann schließlich realisieren konnte. Wenn ihr vielleicht auch nicht ganz in der Liga von Foster und Libeskind spielt, so sind aber auch sicher auch bei euren Bauvorhaben viele unterschiedliche Interessen tangiert. Das ist ja sicher so.
Absolut.
Und die Frage ist, wie hast du gelernt, du hast es vorhin in verschiedenen Aspekten schon mal gesagt, dass du das kannst, dass es eine Stärke ist, überzeugend und wirkungsvoll zu kommunizieren?
Ja.
Und worauf kommt es da aus deiner Sicht vor allem an, bei dieser Kommunikation?
Ich habe es vorhin auch schon mal ganz kurz angedeutet. Es ist, glaube ich, man muss die Fähigkeit besitzen, in der Kommunikation sehr schnell umschalten zu können. Also es gibt ja viel Diskussion mit dem Kunden zum Beispiel. Man legt einen Entwurf vor und dann guckt er sich den an und dann sagt er positive, aber auch negative Sachen. Und auf die muss man irgendwo vorbereitet sein, wenn möglich. Manchmal ist man nicht darauf vorbereitet.
Dann hätte ich auch eine Fragezeichen, ob man auf all das vorbereitet sein kann. Aber okay, das
war aber besser. Man muss dann sehr, sehr schnell sein in so einem Gespräch, um, wenn etwas Negatives kommt, das wieder ins Positive zu leiten. Denn man will ja am Ende aus so einem Gespräch positiv rausgehen.
Klar.
Und nicht negativ. Ja. Und das ist, glaube ich, was uns ausmacht, nicht nur mich, sondern auch meine Partner, dass man immer wieder etwas in der Hinterhand hat, was auch überrascht dann teilweise den Gegenüber, wo er erstmal nicht mit rechnet und allein schon über diese Flexibilität positiv überrascht ist, dass sein Architekt jetzt etwas reinwirft, was nicht vorhersehbar war, was ihn auch erstmal zum Nachdenken animiert und eventuell dann im besten Fall dann zu einer positiven Entwicklung führen kann. Ich glaube, das ist extrem wichtig, dass man diese Fähigkeit besitzt.
Wenn ich das oder ich habe es so verstanden, dass du jetzt vor allem auf eine gute Vorbereitung abhebst. Also Plan A, Plan B, Plan C und so, ja? Okay. Ich wollte dir nochmal was anderes, ohne das jetzt dich da in was hineinzureden. Ne? Mhm. Ich erlebe dich ja als, ich sag's mal ein bisschen flapsig, als extrem tiefenentspannt. Mhm. Also wir kennen uns jetzt schon eine Weile und ich habe immer das Gefühl, du bist entspannt. Und so ein bisschen meine Überlegung ist, wenn ich früher als Berater gestresst war, wenn ich zu viel wollte, wenn ich den Eindruck hatte, es steht viel auf dem Spiel, dann hatte ich meist keine richtig guten Ideen, weil ich nicht entspannt war. Mm. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das bei dir so ist. Also, dass die, weil du gelassen bist, kannst du auch auf Dinge zugreifen und flexibel denken, die du vielleicht nicht könntest, wenn es anders wäre. Aber wie gesagt, ich will dir da jetzt nichts, ich will dich da in keine Sache hineinreden. Ne? Es ist, die Frage ist, ob du da was drin siehst.
Ja, unser Vorteil ist, dass wir kreativ handelnde Menschen sind. Und Kreativität benötigt auch Zeit. Mm. Mm. Und jeder hat auch Verständnis dafür, wenn wir Zeit in Anspruch nehmen, etwas neu zu denken oder zu überdenken oder Einwände zu prüfen. Mm. Also man kann schnell reagieren, aber man muss es nicht. Wenn, man muss es nicht, ja. Wenn mir in dem Moment dann auch jetzt nichts Adäquates einfällt, kann ich vielleicht eine Aussicht formulieren, vorsichtig, aber dann werde ich auch Zeit dafür einfordern, um das zu überprüfen. Also man muss nicht immer sofort reagieren und alles lösen, das geht auch nicht, das ist unmenschlich, das geht nicht. Dieser so ein Ansatz, das geht nicht. Nein, nein. Aber das da haben die meisten eigentlich auch Verständnis dafür. Mhm. Denn sie wollen ja die beste Lösung auch haben für sich. Und wenn man da eben ein bisschen mehr Zeit baut, ist, ist es auch okay. Ja.
Und wie lernen bei euch weniger erfahrene Kolleginnen und Kollegen, worauf es bei der Kommunikation ankommt?
Wir haben Trainings, ja. Wir haben zum einen ist uns wichtig, dass die Leute, die bei uns arbeiten, gut mit den Kunden umgehen können. Also kommunikativ, das ist extrem wichtig. Und das trainieren wir. Wir haben einmal in der Woche haben wir eine Sitzung mit allen Mitarbeitern, wo jeder mal drankommt und sein Projekt vorstellen muss zum Beispiel. Wo er dann auch Kritiken bekommt, dann danach von uns oder auch von anderen, wie er es gemacht hat, was man besser machen kann. Also das machen wir ganz bewusst, dass die Leute es trainieren, wie sie Dinge vorstellen können, präsentieren können, ja. Und natürlich nehmen wir sie viel mit zum Kunden. Sie erleben uns, auch nicht nur uns, auch die Projektleiter, Projektmanager, die es auch sehr gut können. Und dann lernen die das auch auf so einem Wege. Ja. Man muss sie einbinden, möglichst häufig. Und das ist eben auch ein Riesenvorteil von dem Zoomen, von diesen digitalen Meetings. In der Vergangenheit hat man nicht jeden Mitarbeiter mitgenommen. Das war viel zu aufwendig.
Na klar.
Kostet ja viel zu viel Geld. Aber jetzt kann man sagen, du bist auch dabei und du bist auch dabei. Ihr müsst nichts sagen. Ihr könnt was sagen, aber ihr müsst nichts sagen, aber ihr müsst zuhören. Okay. Dann kriegen die viel mit, wie man so ein Gespräch führt.
Stimmt.
Ja. Also auch dort ein Riesenvorteil. Okay.
Der Wettbewerbs- und Kreativitätsdruck ist in deiner Branche enorm. Und dann gab es die Pandemie in den letzten Jahren. Wie seid ihr denn durch diese Zeit gekommen?
Ziemlich unbeschadet. Wenn ich jetzt mal auf die Firmenergebnisse anspiele, dann sind wir da sehr gut rausgekommen, sehr gut durchgekommen durch die Pandemie. Aber sie hat schon auch uns wehgetan in Bezug auf die gemeinschaftliche Arbeit eigentlich. Wir haben, ich glaube, im ersten Jahr haben wir unsere ganzen Standorte und innerhalb der Standorte die Geschosse separiert. Es gab keinerlei Austausch, keine persönlichen Austausche mehr. Man hat also über ein halbes Jahr seinen eigenen Partner nicht mehr gesehen, persönlich. Das haben wir wirklich durchgezogen, um halt die Ansteckungsgefahr zu minimieren, ja, weil wir, es gab auch Horrorgeschichten von Kollegen von uns, wo Büros 2-3 Wochen lang schließen mussten. Das wäre für uns eine Katastrophe gewesen. Und das Also wirtschaftlich haben wir es gut überstanden. In der persönlichen Austausch haben wir natürlich sehr viel verloren, was wir jetzt wieder langsam wieder aufholen.
Habt ihr spezielle Maßnahmen irgendwie ergriffen, also um so die das Thema Gesundheit, also vor allem mentale, Mental Health nennt man das ja heute, ne, die mentale Gesundheit eurer Mitarbeitenden zu stärken. Gab es da was? Oder?
Naja, wir haben versucht, die Kommunikation zu verstärken. Also trotz Homeoffice oder mobilem Arbeiten gab es extrem viele Meetings in den Teams. Mhm. Also eine größtmögliche Normalität im Bereich Kommunikation. Wir haben Online-Yoga-Kurse angeboten. Die wurden auch sehr stark in Anspruch genommen, was uns sehr gefreut hat. Mhm. Und jetzt seit dreiviertel Jahr verstärkt wieder Aktionen, gemeinsame Aktionen. Wir haben jetzt ein Sommerfest gehabt vor einer Woche mit 120 Leuten. Das war wunderbar.
Schön, ja.
Mhm. Wo ich jetzt zusammen tanzen konnte. Also, genau.
Ja, und du? Wie machst du das persönlich? Also Thema Gesundheit, körperliche, mentale.
Ja, ich nehme mir meine Auszeiten.
Was du ja kannst, habe ich jetzt gelernt. Die Kollegen sagen nichts, die Partner. Ja, ja, super, ja, ja, ja.
Nee, man muss sich Auszeiten nehmen. Man muss.
Muss man, ne?
Man muss es machen, ja. Man muss es machen. Und das mache ich auch. Und
hast du da Tipps oder so, wie nehme ich eine gute Auszeit oder ist das?
Also ich persönlich, ich lasse auch viele Dinge laufen. Also ich habe hohes Vertrauen an meine Mitarbeiter, an meine Teams. Und ich bin der Überzeugung, dass wenn man sie laufen lässt, ein Stück weit, dass sie sehr gut funktionieren. Eigenverantwortlich das Richtige auch machen. Manchmal machen sie auch das Falsche, aber das gehört dazu.
Das gehört dazu, ja.
Das heißt, ich muss nicht immer die erste Geige spielen oder immer da vorne ranlaufen oder vorne weglaufen. Das muss ich nicht. Und damit habe ich eigentlich eine ganz gute Erfahrung gemacht. Und da kann ich mich eben auch rausziehen. Da kann ich auch meine Auszeiten haben. Und das ist für alle Beteiligten von großem Vorteil.
Ja, ganz sicher. Und bei deinen Mitarbeitenden, wie ist das denn da? Ich meine, die arbeiten viel, die wollen was erreichen, die haben einerseits Leistungsdruck, auf der anderen Seite macht das ja auch Spaß. Also ich gehe mal davon aus, dass die meisten Leute, die bei euch sind, aus Leidenschaft die Dinge tun. Und das ist ja manchmal eine gewisse Gefahr, ne? Also Burnout kriegen ja oft auch die Leistungsorientierten, ne? Also toll und so. Wie achtest du denn auf die Energie bei deinen Mitarbeitenden, bei deinen Teammitgliedern?
Ja, indem ich möglichst viel mit ihnen spreche, achtsam bin und auch nicht Dinge verlange, die ich persönlich nicht machen würde. Also ich würde jetzt nicht von jemandem verlangen, dass er bis nachts um 10 arbeitet, weil ich das persönlich auch nicht machen würde. Ich denke schon, dass jeder Mensch 8-9 Stunden am Tag arbeiten kann, aber mehr auch nicht. Konzentriert arbeiten. Das andere ist nur Stunden absitzen. Das ist nicht konstruktiv, das ist destruktiv, das ist nicht sinnvoll und deswegen brauchen wir das. Also wir brauchen das auch nicht. Wir schaffen eigentlich die Arbeit in der dafür vorgesehenen Zeit.
Ja.
In der Regel. Es sei denn, wir haben Wettbewerb, wo es Abgabe Stress gibt. Aber in der Regel schaffen wir die Arbeit in der dafür vorgesehenen Zeit. Und das ist auch gut so.
Ja, das ist definitiv gut so. Martin, was verstehst du unter guter Führung?
Unter guter Führung verstehe ich, wenn man die Führung nicht merkt.
Ah ja.
Zum Beispiel, ja. Also wenn man, klar, wenn man einen Chef hat und der gibt auch die Führung vor oder der führt, aber wenn der Mitarbeiter das Gefühl hat, er ist eigentlich Teil dieser Führung oder Teil dieser Entscheidungsprozesse, das finde ich ganz wichtig. Und dann kann man auch die besten Leistungen von den Mitarbeitern erwarten und bekommen auch. Also ich glaube, die Führung, die man nicht spürt, die da ist, aber die man nicht richtig spürt, das ist, glaube ich, die beste Führung.
Ja, wenn du sagst, nicht spüren, was meinst du damit? Also spüren tut man sie ja trotzdem, indem jemand, ich sag mal, gute Beiträge leistet oder gut zuhört oder ich weiß, also in irgendeiner Weise wird Verhalten ja, spürt man Verhalten ja.
Das ist ja das, was ich am Anfang zu meinen Schwächen gesagt habe. Ich habe sehr stark Entscheidungen vorgetroffen und habe sie dann präsentiert und die wurden dann umgesetzt. Ja. Und ich habe aber gelernt, mit dem Team mich hinzusetzen und diese Themen durchzusprechen und dann auch eben die Ideen oder die Vorschläge der Kollegen, der Mitarbeiter aufzunehmen und daraus dann gemeinsam eine Entscheidung zu treffen, die vielleicht nah an der Entscheidung dran war, die ich schon vorgenommen hatte, aber halt anders ausfällt. Und wenn das einem gelingt, mit einem Team zusammen so eine Entscheidung zu treffen, dann steht jeder dahinter. Und dann hat auch keiner das Gefühl, der da oben hat was bestimmt und wir müssen es jetzt machen.
Ja.
Ja. Wenn ich also die Mitarbeiter mitnehmen kann oder die Kollegen, dann spüren diese Führung nicht. Aber sie werden geführt.
Absolut, ja. Mitnehmen wäre so ein Thema, ne?
Ja, genau. Es gibt immer wieder auch Situationen im Büro, wenn es Gerüchte gibt über Auslastung zum Beispiel.
Ja.
Ja, wie steht das Büro da? Ja, da muss man eben eine klare Sprache haben und klare Sprache treffen und Sicherheit geben.
Wir hatten vorhin schon mal kurz gesprochen, Thema Pandemie. Ist ja auch eine gravierende Veränderungssituation. Ne?
Ja.
Und was sind so deiner Meinung nach so die wichtigsten Fähigkeiten, die man braucht, um in solchen gravierenden Veränderungssituationen gut zu führen?
Also wir haben versucht, nicht hysterisch zu werden. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Wir haben einfach das so genommen, wie es kam. Wir haben bei uns eine Stabsstelle eingerichtet für Pandemiefragen. Ja, das war zwei Partner, die Claudia Becker und der Jörg Krämer. Die waren unsere Ansprechpartner für das gesamte Büro für Pandemiefragen. Wir haben grundsätzlich alles zur Verfügung gestellt, was möglich ging. Alle Tests, alle Masken. Das haben wir alles natürlich kostenfrei den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt. Wir waren sehr kulant. Wir haben einen Mitarbeiter, der kommt aus Indien, der war zu dem Zeitpunkt bei seinen Eltern und kam nicht mehr zurück. Der hat dann 5 Monate lang Homeoffice aus Indien machen können, was dann auch funktionierte, ja. Also wir waren da sehr kulant und sehr locker mit unseren Ansätzen, ja, weil wir niemanden in irgendeine Bredouille bringen wollten, Es gab viele, haben ältere Eltern gehabt, bei denen sie gewohnt haben, die blieben zu Hause, genauso mit kleinen Kindern und so. Aber 80% des Büros, der Büromitarbeiter, waren ständig im Büro eigentlich. Deswegen hat auch das Büro sehr gut funktioniert in dieser Zeit. Also nicht zu Hysterie tendieren, ist ganz wichtig. Auch da Sicherheit geben, Dinge durchdenken, bedacht handeln, hören, was der Gesetzgeber uns vorgibt. Daran haben wir uns auch immer gehalten. Mhm. Auch bei der Maskenpflicht, das war ein ganz schwieriges Thema,
das glaube ich.
Die aufzuheben bei uns. Aber wir haben gesagt, der Gesetzgeber gibt das uns vor und wir nehmen das an und wir setzen es um. Denn sonst gibt es bei uns überhaupt keinen Termin, Zeitpunkt, wo wir die Maskenpflicht absetzen können.
Klar.
Es gibt immer wieder Einwände und nein, bloß nicht. Aber wir haben gesagt, wir halten uns da an die Politik und damit sind wir ganz gut gefahren.
Ja, und diese Themen oder diese Aspekte, die du genannt hast, also nicht in Hysterie verfallen, nachdenken, transparent bleiben, Sicherheit geben, ist auch schon mehrfach gefallen. Das gilt ja auch für andere Veränderungssituationen, also nicht nur für die Pandemie, denke ich. Ne?
Absolut, absolut. Das war ja eigentlich der Ansatz dieses Organisationsberaters, den wir von Anfang an hatten, aus uns eine sogenannte lernende Organisation zu machen.
Ah ja.
Ja, also sprich eine Organisation zu bilden, zu formen, die in der Lage ist, auf Einflüsse, die ständig auf uns zu einprasseln, sei es durch neue Mitarbeiter, sei es durch Weggang von Mitarbeitern, sei es durch Veränderungen innerhalb des Büros oder außerhalb des Büros, immer wieder so drauf zu reagieren, dass es zu keiner Panik kommt oder zu keiner Hysterie kommt. Dass wir als Team, als Organisation auf Veränderungen ganz locker reagieren können. Mhm. Ja, und diese annehmen können. Und auch bei uns dann Veränderungen entsprechend einführen können. Und das, glaube ich, hat er sehr erfolgreich gemacht. Das treibt uns bis heute um. Mhm. Viele Mitarbeiter sprechen es auch in Diskussionen an. Wir sind eine lernende Organisation. Das finde ich toll.
Sehr gut.
Ja, und wenn es jetzt da ein Problem gibt, dann müssen wir eben entsprechend drauf reagieren. Und das war ein Erfolg, würde ich
sagen.
Toll,
ja, absolut, absolut. Weil das ist die Quintessenz einer lernenden Organisation. Ja. Und heute reden wir von Agilität und all diesen Dingen. Das ist ja letztendlich, wie kann ich in einer bestimmten Geschwindigkeit, in der notwendigen Geschwindigkeit als Organisation, als Team lernen?
Das hängt aber auch damit zusammen, dass wir nie stehen bleiben dürfen. Also wir müssen eigentlich fast täglich das Büro neu erfinden.
Absolut. Ja. Ja,
das ist ja manchmal sehr mühselig und mühsam, klar, aber es ist unglaublich wichtig, immer den Blick aufs Büro zu haben und immer zu wissen, was passiert gerade und immer wieder drauf zu reagieren und auch leichte Veränderungen vorzunehmen.
Ja.
Deswegen wir haben feste Riten, wir haben feste Jour fixe, wir treffen uns einmal die Woche mit der Geschäftsleitung, um genau sowas immer ganz, ganz zeitnah irgendwie zu erkennen und zu diskutieren und auch Entscheidungen zu treffen.
Ja, ja, und das finde ich so spannend bei dem, was du erzählt hast. Austauschen tun sich ja viele, aber oft nicht in der entsprechenden Tiefe, mit der entsprechenden Wahrhaftigkeit und der entsprechenden Transparenz, die nötig wäre, damit du Dinge auch wirklich verbessern kannst und verändern kannst.
Genau. Ne?
Und das kriegt dir offensichtlich gut hin.
Ja, klasse. Würde ich schon sagen, ja.
Wenn du auf deine lange Karriere als Chef von Plan Quadrat zurückschaust, Martin, welche drei Eigenschaften bzw. Kompetenzen sollten als dein Führungsstil in Erinnerung bleiben?
Gar nicht so einfach zu beantworten. Zum einen, dass ich immer versuche, meine Mitarbeiter, meine Teams bei Entscheidungen mitzunehmen. Das glaube ich, das ist etwas, was ich lernen musste. Und zum Teil auch schon gelernt habe, aber noch nicht zu Ende gelernt habe, aber auf einem guten Wege bin. Jetzt schaffe ich ja noch vor meiner Rente. Mal gucken. Ja, das ist ganz wichtig. Dass ich Freude und, klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, Liebe verbreite bei meiner Führungstätigkeit. Also wir wollen einfach auch Spaß haben bei dem, was wir tun. Das ist extrem wichtig. Also uns drei Partner hat eigentlich immer ausgemacht, dass wir unwahrscheinlich viel gelacht haben zusammen. Immer. Auch in Krisen. Also das ist eine Leichtigkeit, die wir haben, die ist wirklich unglaublich positiv. Diese Leichtigkeit, die wir zu dritt haben, das ist ein unglaublich hohes Gut. Wir hatten ja auch ganz tiefe Krisen in unserer Firma, so ist es ja nicht. Es ist ja nicht alles Humpty Dory.
Ja, sag ich mal. Schon klar.
Aber wir haben eigentlich es immer geschafft, auch Krisen mit einer Leichtigkeit zu begegnen und Lösungen zu finden. Und das macht es auf jeden Fall aus. Und dass ich hoffe, dass jeder meiner Mitarbeiter das Gefühl hat, dass er wirklich immer ein vollwertiges Mitglied des Teams war und auch von mir das so gelebt wurde. Das hoffe ich, dass man das dann auch sagen kann, wenn ich mal aufhöre.
Ja, was ist denn der beste Rat in Sachen Führung, den du je bekommen hast?
Ich glaube, der beste Rat, das war aber ist etwas, was und in unserer Natur steckt, ist, sich nicht selbst so wichtig zu nehmen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wenn man sich selbst zu wichtig nimmt, dann kann man nicht so viel neben sich gelten lassen.
Ja.
Das ist, glaube ich, ein Fehler.
Und was sind die zwei oder drei Dinge, die du lieber gewusst hättest, bevor du so ein großes Büro mitführst, Martin?
Das eine ist was ganz Praktisches, sind Finanzen. Da haben wir sehr wenig Ahnung gehabt.
Ja.
Bis hin zur Tatsache, dass man so ein Büro ohne Finanzen gar nicht gründen sollte.
Ja, hattest du schon mal erwähnt.
Ja, ja, genau. Das war sehr schmerzhaft.
Okay.
Und ich meine das ernst, nach 10, 12 Jahren war das ein Unterfangen oder ein Unternehmen, was praktisch keine großen Gewinne abgeworfen hat für die drei Partner. Was die Mitarbeiter bezahlt hat, aber die Partner, die haben sich irgendwann schon mal die Frage gestellt, wenn das jetzt immer so weitergeht, das kann es nicht sein. Ja. Zum Glück gab es halt irgendwann die Wende. Ja.
Ja.
Das nächste, was ich gern gewusst hätte vorher, aber das haben wir uns dann ja angeeignet, ist, wie man Menschen führt, wie man eine Organisation aufbaut, wie man ein Team führt. Das wussten wir natürlich auch nicht. Ansonsten fand ich es unglaublich spannend und abenteuerlich, diese ganze Reise. Und die hat uns einfach fasziniert. Also es gab eigentlich nicht so viele negative Punkte, eher so das immer wieder neue Erleben, neue Entdecken und neue Situationen auch haben, die, mit denen man konfrontiert wird, auf die man reagieren muss. Das war einfach mega spannend, das ganze Thema.
Ich würde gerne nochmal ganz kurz auf diesen Punkt der Finanzen zurückkommen. Aus meiner Sicht hat die Art und Weise, wie es gelaufen ist, natürlich den riesigen Vorteil, dass sie so eine Art, ich will nicht sagen Gründermythos oder, aber es ist Teil einer Story, Teil der Story vom Planquadrat. Ich weiß nicht, ob die Menschen sich das erzählen, weil was eine Kultur ausmacht, ist natürlich, sind auch die Geschichten, die erzählt werden in der Company. Und ich sag mal, diese Geschichten zu erzählen, das ist natürlich sehr viel machtvoller und kraftvoller
Mehrwert
als zu sagen, naja, wir haben einen tollen Investor gehabt und dann ging es immer bergauf und eigentlich haben wir nie ein Problem gehabt. Ne?
Das ist absolut richtig. Nein, das hat uns auch extrem zusammengeschweißt.
Das glaube ich auch, ja.
Das ist absolut richtig. Das ist auch unsere Geschichte.
Eben.
Ja, dass wir immer weitergemacht haben, auch wenn sich am Anfang der finanzielle oder Erfolg gar nicht eingestellt hatte. Ja.
Ja.
Eigentlich nur auf dem Papier. Wir haben natürlich Geld verdient, wir konnten es nie entnehmen, weil das Geld alles ins Geschäft geflossen ist. Ja.
Ja.
Natürlich ist es unsere Geschichte und das möchten wir auch nicht meiden. Absolut richtig. Ja. Aber es ist einfach so, dass die Gesellschaftsform, die wir nun mal hatten, eine GbR, da musst du jeden Pfennig, den wir auf dem Papier verdient haben, auch versteuern. Und wenn man aber das Geld nicht entnehmen kann, um die Steuern zu zahlen, dann wird es irgendwann mal kritisch.
Das stimmt. Ja. Das ist natürlich so, ja. Das stimmt.
Aber wir haben es überlebt und es hat uns nicht umgebracht. Wir haben es geschafft und heute ist natürlich eine ganz andere Situation, ist ja völlig klar. Gell?
Ja, ja, ja. Und umso mehr Anerkennung, mindestens von meiner Seite, also für das, was ihr da wirklich auf die Beine gestellt habt. Toll, toll, wirklich. Gibt es Prinzipien oder Werte, Martin, an denen du deine berufliche Karriere ausgerichtet hast?
Generell bin ich mit christlichen Werten erzogen worden. Ja, das ist für mich schon die Basis, würde ich mal sagen. Also so versuchen wir auch eben mit unseren Mitarbeitern umzugehen. Alle sind gleich bedeutend, alle Mitarbeiter aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht, ob es ein Projektleiter, Projektmanager oder ein Praktikant ist oder ein Student, jeder hat eigentlich einen gleichen Stellenwert. Ja. Auch wenn er eine andere Aufgabe hat im Büro, aber menschlich ist es ein Level. Partner oder Praktikant. Ein Level grundsätzlich. Dann arbeiten wir gerne mit international, mit Menschen aus anderen Kulturkreisen.
Planquadrat steht für nachhaltige und resiliente Architektur und Stadtquartiere, steht auf eurer Webseite. Ne? Mhm. Was meint denn das eigentlich genau in diesem Zusammenhang, nachhaltig und resilient?
Naja, das ist ein riesengroßes Thema. Die Architektur, der Verbrauch von Ressourcen, von Baumaterialien. Ich glaube, wir haben vor einer Woche den Tag gehabt, an dem eigentlich wir für dieses Jahr keine Baumaterial mehr dieser Erde entnehmen dürften.
Ja, das stimmt.
Ja. Mhm. Ja. Wenn die Bauindustrie ein Land wäre, wäre sie auf Platz 3 in der CO2-Produktion hinter USA und China. Dadurch, dass wir halt Materialien verwenden, die hohe Energie benötigen, Beton, ja. Mauerwerk, Stahl, ist ein Dilemma, ist ein großes Dilemma und da muss ein extremes Umdenken einsetzen, was im Moment auch zum Teil passiert. Und da sind wir natürlich als Planer, als Architekten gefordert, Konzepte mitzuentwickeln, die das besser machen. Unter Einsatz anderer Baumaterialien, von Holz zum Beispiel, hoffentlich in Zukunft von grünem Stahl, also mit grünem Wasserstoff produzierter Stahl. Es gibt auch CO2-freien Zement, der schon entwickelt wird. Also das sind alles, aber es ist ein unglaublich großes Thema weltweit. Es muss gebaut werden. Die Menschen brauchen einen Ort zum Leben. Und sei er noch so klein, der muss geschaffen werden für jeden Menschen. Und das macht es eben so extrem anspruchsvoll, ja, in Zukunft noch.
Geht ihr da auch in die Rolle, was diese Aspekte betrifft, der Berater eurer Kunden? Oder wie kann
absolut,
man sich das...
Absolut, ja, klar. Berater, die Politik hinkt so ein bisschen hinterher, aber sie kommt jetzt. Es gibt ja diese Taxonomie in Europa, EU-Taxonomie.
Was heißt das genau?
Die im Prinzip Richtlinien aufstellt für das Bauen zukünftig. Also es kann sogar so weit gehen, dass es im Prinzip jedes Material, was verbaut wird, einen Materialpass hat. In Zukunft, dass man genau weiß, was in welchem Gebäude drinsteckt, was wiederverwertbar ist. Es geht darum, dass man möglichst Materialien so einsetzt, dass man die, nachdem das Gebäude nicht mehr genutzt wird, auseinanderbauen kann und die Materialien wieder eins zu eins umsetzen kann in einem neuen Gebäude. Darum geht's eigentlich.
Okay.
Und den Begriff Cradle to Cradle, also Wiege zu Wiege. Man baut etwas, man hat aber den gesamten Lebenszyklus schon geplant und man weiß genau, was mit den Materialien dann in dem nächsten Leben passiert. Ja. Und das muss der Ansatz sein. Wiederverwendung von Baumaterialien. Ja.
Und das ist für euch eben als Team, als Gruppe
extrem wichtig.
Schon ein Thema, ne?
Extrem wichtig,
okay.
Klar.
Okay. Und die Bewerber, die jungen Bewerber, ist das für die eigentlich auch ein Thema? Oder kommt das eher so an
und so weiter? Das ist auch ein Thema, auf jeden Fall. Leider haben wir zu wenig Bewerber. Auch wir haben Fachkräftemangel.
Ja, ja, genau. Okay.
Genau. Und das ist ein starker Verdrängungsmarkt, sag ich mal, noch. Muss mal abwarten, was ist passiert mit den hohen Zinsen, die jetzt sind da.
Ja.
Und den hohen Baupreisen, es wird da auch wahrscheinlich eine Marktregulierung stattfinden, gerade im Wohnungsbau, in den nächsten Monaten. Aber auf jeden Fall ist es auch ein Thema für die jungen Leute, keine Frage.
Ja.
Absolut.
Okay. Könnte ja auch was sein, wo ihr euch dann auch differenziert, ne, in der Ansprache von jungen Bewerbern.
Ja.
Ne?
Ja.
Martin, zum guten Schluss. Was magst du anderen Experten, wir haben ja von Expertenorganisationen gesprochen auch, die Unternehmen gründen und erfolgreich wachsen lassen wollen, was würdest du denen in Sachen Führung auf den Weg geben?
Ja, dass sie möglichst früh erkennen, dass sie das vermutlich nicht alleine bewerkstelligt bekommen, dass sie sich einen Organisationsberater suchen, der ähnlich gut ist wie der, den wir hatten. denn egal welche Branche, das lernt man nicht im Studium. Und reines Learning by Doing halte ich für sehr riskant. Es gibt so wahnsinnig viele Aspekte in diesem Bereich, so überraschende Aspekte auch, die wir gelernt haben. Und die uns so extrem wichtig waren und uns extrem stark gemacht haben. Und das kann ich nur raten. Ja.
Sagt Martin Geskes, der Mitgründer einer lernenden Organisation namens Planquadrat.
Genau.
Vielen Dank, Martin. Wir sind schon am Ende unseres Gesprächs. Ich finde, das war sehr kurzweilig, auch lehrreich. Vielen, vielen Dank dafür.
Gerne.
Live Leadership Talks. Führen und Wandel im Gespräch. Der Podcast über gute Führung. Mit Dr. Michael Schwalbach.
Wollen Sie es anpacken? Sind Sie bereit für die Reise persönlicher und beruflicher Weiterentwicklung? Wollen Sie echte Transformationen hin zu souveräner Führung und Hochleistungsteams mit höchstem Wirkungsgrad? Dann lassen Sie uns sprechen. Ich freue mich auf ein gutes Gespräch mit Ihnen. Senden Sie eine Mail an contact@leadingcorporatechange.com und wir vereinbaren einen Termin.